Hey, yo! Es ist mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem dunklen Wohnzimmer. Wobei, das stimmt heute gar nicht. Die heutige Folge habe ich nämlich nicht allein aufgenommen, sondern endlich mal wieder mit einem Gast. Wie ihr es mitbekommen habt, entwickelt sich dieser Podcast nicht nur zum Sprachrohr der Dichter, Denker, sogar der Vordenker und Fragensteller dieses Landkreises. Denn je weiter diese Erfolgsstory fortschreitet, kommen natürlich auch die ein oder anderen Unternehmer auf den Geschmack von Lokalverbot und so war es am Ende nur eine Frage der Zeit, bis ich auch mal einen Business-Podcast mache. Und da bin ich heute ganz froh, dass ich diesen Podcast nicht allein machen muss, weil ich keine Ahnung von sowas habe, sondern ich habe einen wunderbaren Gast, der sich selbst Entrepreneur nennt, beziehungsweise er selbst nenne ich nicht so, ich nenne ihn jetzt so, weil ich das Wort gerade das allererste Mal in meinem Leben verwendet habe. Und ich wurde so gesehen entjungfert gerade und da ist es immer gut, jemanden an seiner Seite zu haben, der schon Erfahrung hat, der nicht übertreibt, der die Sache locker angehen lässt und einen auch mal hinter die Kulissen blicken lässt. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass heute der Lex Johannes mein Gast ist. Der Lex Jojo, Lex Works, Lex Space oder auf Bayerisch der Lex Hans hat wahnsinnig viel Spaß in seinem Job. Es ist ein wahnsinnig abwechslungsreicher Job und es finde ich immer toll, wenn Leute was machen, wenn sich Leute mal was getraut haben, sage ich mal, und im Gegensatz zu mir wirklich was Erfolgreiches machen. Deswegen schnallt euch an, lasst euch inspirieren und ich wünsche ganz viel Spaß bei einer Reise durch die Startup-Welt. Und jetzt geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten wir los, Cowboys und Cowgirls. Yeeha! Hier ist Lokalverbot. Hallo, hallo, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich endlich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe einen wunderbaren Gast. Herzlich willkommen, Johannes. Es freut mich, dass du heute da bist.
Schönen guten Abend.
Wir sind beide auch nicht allein. Wir haben uns ein leckeres Kaltgetränk parat gestellt. Das müssen wir halt jetzt One Take hinkriegen, dass wir das richtig aufmachen. Wir waren gerade zusammen in der Kamba Brauerei in Seon. Vielleicht für lokale Leute ein toller Tipp. Wir haben mitbekommen, dass man da für 60 Euro sich so eine Karte kaufen kann, wo man 20 halbe Bier kriegt. Unschlagbarer Deal, oder?
Ja, und vor allem, wie es zu der Frage überhaupt gekommen ist, in der Stammtisch-Entry her.
Ja, Stammtisch-Entry. Wir haben nachgefragt, wie es ausschaut mit einem Stammtisch im Kamba. In Seon ist zwar ein bisschen kritisch im Autofahren dann immer, wenn man die 20 Bier wirklich trinkt, aber falls nicht, ist es eine super Location, schaut's auf jeden Fall vorbei. Sie haben sogar einen Fanshop, habe ich auch selten gesehen bei so einer kleinen Brauerei. Auf jeden Fall werden wir jetzt schnell diese zwei Dosen Bier aufmachen, die uns dann munter durch die Folge begleiten werden. Von dem her kurze Dosenpause.
Und man ist vor allem, ganz kurzer Hinweis noch, es ist, wie heißt es, Magic Biggie.
Magic Biggie, ja.
Und mehr Kornbier.
Da ist eine tolle ein Hexe
Werbung
drauf.
Kann man schon machen.
Ja, für Magic Kram Biggie, Kamba. Mein Leben hat sich seitdem drastisch verändert.
Okay, 3, 2, 1, Onkel. Ui. Kein Schmack auf was. Knaller.
Banger Bier, kann man nichts sagen. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ist der Johannes zu Gast? Einfach nur zum Biersaufen.
Natürlich.
Also die Folge besteht jetzt rein aus Vergewaltigung von Bieren am Mikrofon. Nein, Spaß beiseite. Der Johannes und ich sind beides Leute, die vielleicht nicht so ganz in den typischen Stereotyp in Bayern zusammenpassen. Ich bin der typische Dummstudierte. Der Johannes ist der, der keine Ausbildung zum Handwerker gemacht hat. Ich habe irgendwann mal fertig studiert und du bist einen anderen Weg gegangen. Einen Weg, den ganz viele nicht gehen, den ich wahnsinnig spannend und interessant finde. Und deswegen habe ich dich heute eingeladen, mit mir drüber zu reden, denn der Johannes ist sehr, sehr rege in der Startup-Szene tätig.
Genau, bin immer ausgerutscht mit 17 und dann da irgendwo gelandet.
Ja, du bist tatsächlich vielleicht nach vorne ausgerutscht, so wenn man
zu. Nach vorne hingefallen, würde ich sie nennen, ja. Und dann wieder aufgestanden, das ist der richtige Weg, ja.
Ja, ein Gewinner ist nur jemand, der einmal mehr aufsteht, um anfangs ein bisschen sinnlose Motivationssprüche reinzubringen. Ja, erzähl mir von dir, wie bist du zu dem Ganzen gekommen?
Es war immer ein Trieb nach autark sein, ja. Also der Otto-Normalverbraucher Mensch heutzutage will sich irgendwie nicht groß was vorschreiben lassen. Und gerade ich war eigentlich schon sehr lange in einem Generalismus-Dilemma gefangen, so nenne ich es zumindest mittlerweile, das Generalismus-Dilemma. Warum Dilemma? Weil es einfach nicht einfach ist, wenn du dir relativ viele Skills aneignest, dich dann für einen zu entscheiden. Und man wird das ja immer so, man in der Businesswelt wird einem das auch immer vorgetragen, du musst Experte in dieser einen Sache sein, musst dich nur auf eine Sache konzentrieren und mach dich dann richtig gut darin. Und ich habe aber immer gesagt, weiß ich nicht, nee, will ich nicht, kein Bock so. Also ich lebe irgendwie durch irgendwie was Neues lernen. Und gerade auch durch den Lernprozess habe ich dann auch gemerkt, ja. Und deswegen wollte ich mich da halt nie festlegen, bis ich dann irgendwann 8 Jahre zurückgeguckt habe und gemerkt habe, okay, krass, fuck, was hast du hier eigentlich alles für einen Kram gemacht? Und dann zu sagen, ich mache jetzt nur die eine Sache, damit würdest du halt den ganzen Effort, den du in diesen anderen 100 Sachen reingesteckt hast, einfach fallen lassen. Und das wollte ich halt dann irgendwie doch selbst mit mir nie vereinbaren. Und wenn man sich jetzt irgendwie so das Marktgeschehen oder, keine Ahnung, die ganzen Bereiche anguckt, in denen man sich irgendwie beruflich entwickeln kann, dann ist halt der Startup-Bereich doch der, wo so Generalisten wie mich oder wie ich am meisten gebraucht werden, ja, tatsächlich, ja. Weil in einem normalen Corporate brauchst du genau diesen einen Typ, der dir eine Sache macht, wie du auch bei den Leuten, dann seinen Stift fallen lässt, nach Hause geht. Aber im Startup hast du halt keine Kohle für 100 Leute, deswegen brauchst du irgendeinen Trottel, der 10 Sachen auf einmal macht. So. Und das bin halt dann genau du, ich.
Ja. Das bin genau ich. Ja, genau. Das ist schön, wenn man auch abseits vom Beruf ein Trottel ist.
Da nee, muss man sich nicht verstellen. Es ist halt einfach so, weißt du, weil das ist auch der Payoff. So, auf der einen Seite arbeitest du viel irgendwie, lernst viel, klar, kannst auch unglaublich viele Skills anwenden, aber auf der anderen Seite hast du halt auch nicht diese Langfristigkeit oder diese Safeness, die du halt in einem größeren Unternehmen hast, wo du davon ausgehen kannst, okay, wenn ich jetzt hier unterschreibe, dann kann ich da die nächsten 50 Jahre arbeiten. Da gamblest du halt in einem Startup ein bisschen mehr, ja. Und da musst du halt risikofreudiger sein, spontaner und vor allem auch agiler, sonst hast du da halt nichts verloren.
Ja, es ist dann quasi so dieses bayerische Sprichwort mit dem äußer bissel, aber nichts gescheit, ist ja dann eigentlich gar nicht negativ behaftet.
Nee, überhaupt nicht. Ich sehe das überhaupt nicht so.
Finde ich auch, weil man kommt so weit mit so Basic Skills am Anfang schon mal, wenn man eine Ahnung von sowas hat.
Ja.
Ja, man muss auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass du einfach von Startup zu Startup wechselst, weil du da arbeitest, sondern du gehst das Ganze ja ein bisschen anders an.
Na, und vor allem bewusster so ein bisschen, ne? Viele treibt es dann Startup, weil sie denken, man hat hier irgendwie hybride Arbeit und kann viel chillen und es ist lustig alles und man hat viel Pizza irgendwie und viel Obstkorb und viel Mate. Ich meine, was auch tatsächlich so ist, aber das sind ja nicht die Beweggründe, warum du dich in diesem Bereich entwickelst. Warum bin ich da gelandet, um jetzt nochmal punktuell auf 2018 zu gehen, nachdem ich bei Zalando raus bin? Ich habe mir gedacht, okay, passt, du hast jetzt irgendwie hier 3-4 Jahre in einem großen Corporate gearbeitet, war damals schon Corporate, nicht mehr Startup. Und ich fühle mich hier einfach nicht wohl so. Ja, es wird einfach ganz klar von mir erwartet, dass ich nur einen kleinen Teil des Rats bin und darüber nicht hinausblicken darf. Habe zwar viel Verantwortung gehabt bei Zalando, alles schön und gut. Ja, habe mir die auch hart erkämpft irgendwie. Aber du kriegst nie das volle Maß an Informationen gegenüber der Aufgabe, die du eigentlich so täglich machst. Ja. Weil du einfach nur diesen einen Teil erledigen sollst. Und das hat mich immer gestört, weil ich immer fest davon überzeugt war, wenn man den ganzen Prozess versteht, dann kann man ihn auch umso mehr besser machen. Das heißt, ich hatte da schon irgendwie immer so einen Trieb, Sachen zu verbessern einfach natürlich, ja. Und da das halt auch alles eine Fashion-Welt war, etc. pp. Und gerade dieser E-Commerce, der sehr oberflächlich war, habe ich halt dann echt gesagt, okay, ich will irgendwie wieder zu meinen Nerds nach Hause, ja, also weißt du, ich bin irgendwie viel mit Computer aufgewachsen und so, ich fühle mich einfach bei den Discord-Leuten ein bisschen wohler als bei den Teams-Leuten, sage ich mal, und deswegen hat es mich dann eben in die Tech-Welt getrieben. Also ich bin ja jetzt, wenn man das Startup auch allgemein anguckt, sehr stark in Tech gewesen in den letzten 6-7 Jahren, und da ist halt zum Glück auch Hybridarbeit normal, weil du das Talent sonst nicht kriegst, ganz klar. Und das war natürlich ein Asset, das ich auch so ein bisschen angestrebt habe, ne? Gerade diese Flexibilität zu haben, wie man arbeitet. Nur so, also da ist es halt Norm, ne? Wenn ich jetzt hier, ich weiß auch, wie privilegiert es ist, wenn man mit normalen Menschen spricht, die irgendwie viel unterwegs sein können und arbeiten. Ich finde, da ist man sehr privilegiert, wenn man die Möglichkeit überhaupt hat. Weil das gibt der normale Arbeitsmarkt so in der Art und Weise halt noch nicht her. Aber auch hier, das war nicht Glück oder ist passiert, sondern das war eine ganz bewusste Entscheidung.
Mhm. Ja, ich finde auch, weil du sagst, du willst daheim zu deinen Nerds, Vielleicht hat sich der Nerd-Begriff auch ein bisschen gewandelt mit der Zeit. Es ist ja nicht mehr nur der fette, ungeduschte Typ, der wichsend im Keller sitzt und nebenbei zockt. Ja. Auch wenn es vielleicht noch den einen oder anderen gibt, der das Klischee bestätigt. Aber eigentlich sind ja Nerds Leute, die wirklich was können im Vergleich zu den anderen Leuten, die nur in Teams-Calls und sowas chillen. Also eigentlich ist man zurück bei Leuten, mit denen man was bewegen kann, die vielleicht auch mal ihr Ego zur Seite schieben können, wo nicht sie im Mittelpunkt stehen, sondern das, was man zusammen erreicht. Und das ist ja das, was so oft in ganz vielen, vor allem so Corporates, dass ich jetzt diesen Begriff auch mal verwende, was ja da täglich der Fall ist, dass so viele Selbstdarsteller da sind, dass man irgendwie doch lieber ein Niemand sein möchte.
Ja, genau. Und ich glaube, dass gerade in diesen Nerds eine unglaubliche Power steckt. Ja, also ich versuche eigentlich immer, auch weil ich eben auch irgendwie aus so einer Zeit komme, wo man irgendwie ein bisschen zurückgezogener war, eben sehr mit seinem Computer vertraut und es schwer hatte, irgendwie nach außen zu treten von sich selbst. Gerade ich bin fest davon überzeugt und gerade haute noch auf dem Arbeitsmarkt, dass gerade die Leute die unser ganzes System retten könnten eigentlich. Ja, wenn man ihnen einfach nur mal die zum Wort kommen lässt oder sie eben schafft, irgendwie mal glücklich zu machen. Ich meine, ich will auch hier, es sind wieder zwei Seiten, ne? Also ich bin einfach jetzt gerade auch in einer extremen Phase, wo ich so zwischendrin hänge. Ja, auf der einen Seite verstehe ich die ultra gut, auf der anderen Seite verstehe ich die auch ultra gut und es ist sehr, sehr schwierig, sich zu positionieren, weil ich genau auch hier weiß, dass es von der Management-Ebene oder von der HR-Ebene auch einfach unglaublich schwierig ist, genau diese Menschen zu managen, zu kontrollieren und an eine Richtung zu treiben sozusagen. Das heißt, auch hier will ich von Anfang an auch in dem Podcast direkt sagen, es sind immer zwei Seiten so. Ja, es ist nicht alles so einfach, wie ich es mir mal denke oder wie ich es echt darstelle. Es kommt immer auf den Effekt drauf an. Aber ja, Nerds auf jeden Fall an die Macht.
Nerds an die Macht, ja, sehe ich auch so. Vielleicht einfach Selbstdarsteller weg von der Macht. Das wäre schon mal cool.
Schreihälse. Lass die Leute mal reden. Lass im Meetingraum einfach mal nichts sagen und gucken, was passiert.
Ja, in der Meetingkultur wäre es schon mal so. Aber ja, am Ende meldet sich halt der Selbstdarsteller wieder zu Wort mit inhaltslosen Phrasen. Ja, worüber ich dich beneide, ist, dass dein Berufsalltag so ungeregelt ist. Das wäre vielleicht eine Sache, wo vielleicht der ein oder andere untergeht, weil sich doch viele Leute an sowas festhalten, an einem geregelten Alltag. Aber ich meine jetzt im Sinne von geregelt, dass bei dir jeden Tag was Neues auf dem Programm steht. Den einen Tag, was weiß ich, designst du Autos, am nächsten Tag hilfst du einem Online-Laden beim Verkaufen von Actionfiguren. Du weißt eigentlich gar nicht, was auf dich zukommt. Das finde ich total spannend und interessant und ist wirklich was mich, wenn es was gibt, was mich an meinem Job nervt, dass ich eigentlich heute schon weiß, was ich morgen machen muss, beziehungsweise das wirst du vermutlich auch wissen, was du morgen machen musst, aber was ich in 2 Monaten machen muss. Also ich kann mich nur in diesen Kreis bewegen und mehr geht halt nicht.
Ja. Ich meine, ich weiß auch nicht so genau, was morgen passiert, to be honest. Es ist immer noch, also mein Gehirn arbeitet hier schon wieder weiter, dass ich überhaupt antworten kann, weil es einfach sehr gut auf den Punkt getroffen ist. Ich habe mir lange versucht vorzuschreiben, du musst diese Struktur haben, weil dir das System auch vorschreibt. Du musst ganz genau wissen, diese 10 Tasks, die morgen genau welche Minute wann passieren. Und das redet man sich dann immer so ein sozusagen, ja, dass es genauso ablaufen muss. Aber genau das ist für mich auch so ein bisschen der Anfang vom Untergang, weil wenn ich selbst keine Zeit mehr habe oder Pufferzone habe, wo ich für spontane Eventualitäten Zeit habe, dann finde ich, läuft irgendwas falsch so. Ja, ganz viele Menschen, an die kommst du ja gar nicht mehr ran, weil sie so 10 Stunden in Meetings hängen und alles durchgetaktet ist und die sind dann überhaupt nicht mehr accessible. Und ich habe mir immer geschworen, dass ich so nie enden werde. Ja, das heißt, bei mir muss immer noch so 20-40% random geben. Wie wenn du auf Spotify auf Shuffle drückst, keine Ahnung, dann kommt jetzt irgendwas rein, ich fühle mich jetzt gerade danach, dass ich mir eine halbe Stunde dafür nehme, dann nehme ich mir die auch, das ist völlig in Ordnung. Und genau dadurch ergeben sich bei mir auch einfach wieder unglaublich tolle Opportunitäten, das muss man einfach sagen.
Vielleicht, dass du die Zuhörer mal mitnimmst, kannst du ja mal vielleicht ein besonderes Startup nennen, wo du mal mitgewirkt hast, was vielleicht ein absolut weirdes Produkt war oder sowas, was du schon gemacht hast, dass man vielleicht diesen Kontrast sieht von wie weit das gefächert ist.
Also das Produkt an sich war jetzt nicht weird, aber was ich dort gemacht habe, war sehr weird, sagen wir es mal so. Also ich hab eine kleine Geschichte, die auch neu für dich, glaube ich, ist. Und zwar war das ein Kumpel in Berlin, der eine App auf den Markt gebracht hat namens Alpakas. War eigentlich ein sehr cooler Case. Es ging einfach darum, eigentlich unverpackte Waren als Lieferdienst zu liefern. Das war während dem Hype, wo irgendwie dieses Gorillas mega florieren war und Flink, glaube ich, wie es hieß, wo einfach alle auf einmal von zu Hause bestellt haben, ja. Mhm. Was ist das Problem? Alle haben diese Riesentüten Plastikmüll rausgetragen, weil einfach alles nur noch geordert war sozusagen und 10-mal umverpackt. So. Und dann haben die im Endeffekt einfach gesagt, passt, was soll der Scheiß? Wir nehmen jetzt hier irgendwelche Glaskaraffen und schicken euch den Kram unverpackt nach Hause. Mit einem Recycling-System ergibt die Glaskaraffen wieder ab. Mega geiler Case eigentlich, ne? Denkt man sich als Otto-Normalverbraucher, macht Sinn, ne? Nachhaltig, super. Was habe ich da jetzt gemacht? Und zwar ruft mich der Kumpel an und hat irgendwie, ich will auch hier ganz bewusst dazu sagen, ich bin oft selbst schuld daran, dass ich überhaupt in diesen Situationen lande, weil man muss mir nur ein kleinstes Problem geben. So wenn du jetzt abends da hockst, mich kurz anrufst, wir reden und du sagst, ach fuck, das hat wieder nicht funktioniert. Damit kriegst du mich. Genau damit kriegst du mich. Das heißt, er hat einfach gesagt, oh Gott, die haben nächste Woche irgendwie eine Lagereröffnung und das Aufsichtsamt kommt irgendwie, Lebensmittelordnungsamt oder sonst was, und die brauchen eine spezielle Bodenversiegelung und was weiß ich Gott. Der war mega aufgeschmissen, mega crazy, und ich so, ja komm, kann doch nicht so kompliziert sein, oder? Und ich meine, was habe ich jetzt irgendwie mit Bodenversiegelungen zu tun oder so ein Kram? Aber dachte mir halt, weißt du, ich bin ja als irgendwie als Handwerker aufgewachsen so, und dann bin ich auch extrem dankbar, dass man da auch einfach so diese Naivität hat, sich zu denken, ja, ich meine, im Endeffekt ist es irgendein Handwerksding so, du hast irgendeine Kelle oder sonst was, irgendeine Soße, und die kippst du halt aus so. Und was habe ich gemacht? Mein Vater angerufen irgendwie, der irgendwie auch im Bau tätig ist, und gefragt, yo, ich habe hier folgendes Problem XY. Dann kamen irgendwie ein paar bayerische Sätze raus irgendwie. So, alles überhaupt, warum machst du nicht sowas schon wieder? Und, ach, das ist doch viel zu überlastet, dass wir ihn anders machen. Und ich so, nee, ich habe da Bock drauf. Dann hat er mir kurz gesagt, okay, du brauchst Pipa das. Dann bin ich da irgendwie zum Großhändler gefahren, habe auf einmal irgendwelche Bodenversiegelungen. Ich glaube, mein Auto war so überladen, dass wenn ich von der Polizei aufgehalten werde, die hätten mich komplett hops genommen. Also ich habe in Erinnerung, zwischen Reifen und Karosserie war mindestens Minimum Millimeter, also er hat auch einmal tiefer geleckt ausgesehen. So schwer war dieses
zwischen
Zeug.
Zwischen Reifen und Straße war gar kein Platz
mehr. Es war unfassbar. Also es war alles hinten voller irgendwie dieser, es sah aus wie Farbeimer, aber da war halt irgendeine Grütze drin. Und dann haben wir da einfach 3 Tage lang, ich und er zusammen da gestanden und haben da diesen Boden versiegelt irgendwie, dass der so arschgeleckt war, dass wenn du eben auch da irgendwie jetzt eine Milchtüte oder so verschüttet hast, dass du da einmal drüber wischst und der Kram wieder weg ist. Und da fragt man sich, was soll das, warum machst du das? Und ich so, ja, weiß nicht, ich kann jetzt mithelfen, wenn man ein Lager plant. Nee, also genau daran ist ja, das spiegelt wieder das wieder, was ich vorhin beschrieben habe. Es geht mir um den Lernprozess. Also ich mag es einfach, das Unbekannte zu erforschen. Also gerade wenn du ein großes Fragezeichen hängst, ich glaube, das ist auch einfach mein hängengebliebenes Gamer-Brain, wenn irgendwo ein riesen Fragezeichen hängt und man sich denkt, oh Gott, darauf muss man eine Antwort finden, das weiß jetzt niemand, geil, da gehe ich rein, weil mir das so Spaß macht, dass ich da jetzt bis morgen früh um 8 eine Lösung finde. Und dann endet man halt reihenweise in solchen Situationen. Aber das ist natürlich auch sehr gefährlich. Ich will das jetzt nicht zwingend glorifizieren für die Außenwelt, weil du dich dann halt ständig beschäftigt hältst, ja, und deswegen ist es auch umso wichtiger, was du vorhin angesprochen hast oder ich dir auch davor schon erzählt habe, dass man sich hier gerade wieder oder irgendwie irgendwelche Möglichkeiten findet, wie auch immer, was für Frameworks, sich immer wieder zu sortieren und das Zeug auch einzuordnen, was kann man jetzt draus machen, sich ein bisschen zu reflektieren, und das ist ja auch ein Vermögen, was ich schon lange festgestellt habe, was ich viel zu oft mache.
Ja, breit gefächert, Boden versiegeln, so bei mir im Bürojob ist dann schon manchmal, dass eher mein Hirn versiegelt, wenn man so lange in irgendwelchen inhaltslosen Meetings hängt.
Absolut.
Aber that's the way it goes, sage ich jetzt mal, um ein ganz schlechtes englisches Sprichwort zu sagen, das vermutlich noch nie existiert hat. Aber was ich auch relativ lustig fand, und ich finde es immer ganz cool, wenn man hier in dem Podcast ein bisschen infantilen Scheiß mit reinbringt und sowas, was unbedingt mit Schwänzen und Eiern und Hoden zu tun hat, ist auch immer. Es ist jetzt ein krasser Cut, aber weil wir gestern oder vorgestern so nett drüber geredet haben und du mich in deine Welt entführt hast, erzähl's einfach selber, das Startup mit den Hoden.
Ja, also es ist nicht mal ein Startup, ne? Also es ist der Robin Cancer Trust gewesen im Endeffekt. Ich muss jetzt hier erstmal ganz kurz, also ich find's ganz spannend, weil du warst auch unglaublich fasziniert, als ich dir das erzählt habe, wie denn solche, also man sieht ja als Otto-Normalverbraucher in der Gesellschaft immer Marketing oder Werbung sehr stark heutzutage digital, ja. Dann sieht man zwischendrin ab und zu oder in München oder in Berlin noch irgendwie riesen Plakate mit irgendwie coolen Sprüchen drauf, wo sich der Jugendliche oder der Mittelalterliche natürlich dann, oder der zwischen 20 und 30 denkt, boah, ultra cool, wer hat sich das ausgedacht, das sind eine richtige Geniuses, wie machen die das, wie entsteht sowas überhaupt, fragt man sich da, oder habe ich mich auch früher oft gefragt. Und da will ich einfach mal ganz kurz an einem Beispiel eben erleuchten, wie dumm das eigentlich oft ist. Also man fragt sich auch oft, wie entsteht South Park eigentlich, und das ist eigentlich genau das gleiche Marketing, ne? Das ist überhaupt nicht so weit entfernt voneinander. Also es geht im Endeffekt damit los, dass sich ein Kollege von mir, Max Penck, liebe Grüße an dich, bester Bruder, Grüße nach München und Berlin.
Shoutout
geht raus, genau. Ich schick's Max durch danach, dass er mich im Endeffekt angerufen hat, weil ich halt gerade so am Anfang meines Unternehmens war und irgendwie nach Möglichkeiten gesucht habe, natürlich jetzt irgendwo mitzuwirken. Und er hat mir dann erzählt, ja passt, sie haben sie so einen Case anlaufen. Im Marketing spricht man immer von Cases. Was ist ein Case? Ein Case ist einfach ein Szenario oder eine Werbekampagne. Ja? Eine Kampagne, die zu einem bestimmten Zeitpunkt X passiert, wo man entweder, weiß ich nicht, was verkaufen will oder die Leute über irgendwas sentimentalisieren, das nennt man halt dann Awareness, ja. Das heißt, Leute haben irgendwas verstanden, was sie davor nicht verstanden haben, ohne dass irgendwas verkauft wurde oder monetär irgendwie mit ins Spiel kommt, so. Und in dem besagten Case hat er mich angerufen und hat gesagt, die haben irgendwie in 2-3 Wochen einen Filmdreh für den Robin Cancer Trust, es geht um Hoden und ob wir den Hoden herstellen können. So random. Und ich so, was? Um was geht's? Schick mir bitte ein Pitch Deck, erklär mir mal, worum es geht. Und er so, ja,
du musst, keine Ahnung. Halt, kurz, ich interveniere, du musst noch das Wort Pitch Deck erklären.
Oh, okay, sorry, ja. Danke, dass du mich darauf hinweist. Ein Pitch Deck ist im Endeffekt auch, kommt eigentlich ursprünglich auch aus dem Startup. Man will etwas pitchen, das kennt man gerade von Höhle der Löwen. Es gibt im Endeffekt etwas zu erklären und das schaffst du auf 10 bis 20 Slides, so. Und dieser Begriff wird mittlerweile in allen Riegen für jegliche Präsentation verwendet. Das heißt auch, wenn du deinem Kind jetzt Mathe beibringst, auf einer Slide sagt man, ich pitch dir jetzt mal Mathe. Also keine Ahnung, ist wahrscheinlich so Berliner Eltern machen sowas, keine Ahnung. So, das heißt, der Begriff wird einfach für Präsentationen verwendet, wo einfach Kontext zu einem Thema gegeben wird. Zurück zum Thema Hoden. Ja, passt, Hoden produzieren. was willst du jetzt von mir? Und im Endeffekt hat er dann irgendwie erzählt, passt, sie haben irgendwie einen Kunden, Deutsche Krebshilfe, Robin Cancer Trust, die sich ganz stark mit Hodenkrebs befassen und hier Leute sentimentalisieren sollen. Weil man spricht da natürlich immer ganz viel bei Frauen über Brustkrebs etc. pp. Und genauso gibt's hier auch ein Gegenpendant für die Männerwelt und das bezieht sich auf Hodenkrebs. Wie oft hast du dich denn eigentlich in deinem Leben abgetastet auf Hodenkrebs, Casey?
Boah, das mache ich tatsächlich relativ selten. Ich lasse das immer bei mir machen.
Okay.
Und von Männern, von Ärzten und ich mache das eigentlich 3-mal wöchentlich. Mein Arzt ist schon ein bisschen genervt, dass ich so oft vorbeikomme. Aber Hodenkrebs wird tatsächlich bei mir in meinem Alltag sehr groß geschrieben. Aber jetzt mal weg von der Ironie, eigentlich noch nie, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch nicht. Und das fand ich so unglaublich spannend, das, weil auch durch den Prozess fange ich dann erstmal über das Thema an zu denken und ein bisschen was lesen und denke mir so, okay, ja, macht total Sinn, voll gut, mache ich mit, super. Also deswegen so, ich habe natürlich auch immer eine qualitative, sage ich mal, Analyse, bevor ich in irgendwas reinspringe, wo ich mir denke, okay, passt das zu mir, passt das zu meinen Werten, kann ich mich damit identifizieren oder macht mir das Spaß? Wenn ja, dann let's go. Okay,
und das war auch klar gegeben.
Passt also zu deinen Werten. War super, klasse, lieben wir. So, um aber auch ein bisschen auf den Punkt zu kommen, haben die irgendeinen Künstler irgendwo in Norwegen, was weiß ich wo, gefunden, der sich einfach für Hoden stark macht und da irgendein Musiksong produziert hat? Also ich gebe euch jetzt bewusst auch nur diese Gesprächsfetzen wieder, weil genau mit sowas gehe ich täglich um. Da steht gar nicht gerade im Raum, okay, warum, wieso, sondern es ist einfach so. Ja, das heißt, da gibt's irgendeinen Song, irgendein Künstler hat einen Song über Hodenkrebs produziert, mit dem Urban Cancer Trust zusammen, wird es in die Öffentlichkeit geblasen mit Posaunen, dass alle sich mal abtasten. So, und was habe ich jetzt damit zu tun? Und da geht's um Silikonmolding auf einmal. Ja, das heißt, er hat mich dann gefragt, die haben irgendwie so 6 Toys gekauft, wo sie den Prototypen gebaut haben, wo sie dann praktisch irgendwelche Arduino-Sensoren reingepackt haben in dieses Sextoy, dass man an diesen Hoden drücken kann und dann wird irgendwo Musik abgespielt. So. Klingt erstmal weird so, aber im Zusammenhang mit dem, dass der andere Typ das Musikvideo produziert hat und dann sogar einen Song produziert hat, macht das wieder Sinn, ne? Weil dann sehen Leute irgendwie ein tolles Musikvideo, 30 Sekunden oder 2 Minuten, wo der da an den Eiern rumdrückt. Und dann denkt sich auf einmal jeder abends, passt. Ich bin in der Dusche gerade, hab gerade dieses Musikvideo gesehen, jetzt drücke ich da mal ein bisschen rum. Super. Case aber verstanden.
Nicht, dass jeder verzweifelt, weil keine Musik gespielt wird, wenn man an den Hoden rumdrückt von sich selbst.
Na, weiß man ja nicht. Vielleicht kommt da auch irgendwas raus. Das
wäre
ne?
wär cool.
Wieso du hast es ja noch nie gemacht. Vielleicht kommt deinem Hirn auf einmal dann irgendwelche, keine Ahnung, Nerven.
Wie diese Moon de Müllermilch. Vielleicht hat die einer von den Hörern von uns zwischen den Beinen. Drückt mal bitte rum und wenn ein Song abgespielt wird, dann seid ihr sehr gern der nächste Gast.
Ja, nee, also das war, und das war wieder so ein Thema, wenn wir gerade eben schon ein bisschen erklärt haben über das Unbekannte, was war mein faszinierender Unbekannte in dem Sinne? Das Silicon Molding. Ich habe noch nie Silicon Molding gemacht. Was ist Silicon Molding? Für alle, die es nicht wissen, Silikonspritzguss oder Gießen sozusagen. Ne, hat man vielleicht zu Hause schon mal gemacht. Man hat irgendwie eine Kerze oder eine Form, gießt es da irgendwie rein, dann härtet das aus und dann hast du es so. Und mich hat das halt insofern fasziniert, weil man da halt in der Industrie natürlich auch unglaublich viel machen kann. Und dann gehe ich auch gerne mit rein, weil das ist für mich dann einfach Wissenskontext, der mir dann eine bessere Entscheidungskraft gibt oder auch in einem Managementverhältnis, wenn man irgendwie jetzt irgendwas mit Spritzguss machen will, dass ich da dann sagen kann, passt. Ich weiß grundlegend, wie der Prozess funktioniert, wie das abläuft und kann da mitreden. Genau darum geht es mir immer, auch in dieser Oberflächlichkeit. Man muss nicht immer Experte in allem sein. Das stimmt überhaupt nicht. Es reicht auch manchmal nur dieses oberflächliche Wissen. Genau, und dann Max am Telefon gehabt. Ich weiß noch, ich saß hier bei meinem Kollegen Fischer unten in der Stube und hat am Telefon und ich so zu Max, ja, keine Ahnung, also wir haben 3D-Drucker da, kann man uns doch so eine Mold drucken, oder? Und er auch so, ja, keine Ahnung, probieren wir doch mal aus, oder? Dann habe ich irgendwie so einen Stift in die Hand genommen, habe das irgendwie kurz runterskizziert, so wie so eine Mold aussehen könnte, weil dass das halt hohl ist innen, das ist gar nicht so einfach. Also das ist genau auch das Problem des Prozesses dann. Es hat so viel Zeit gekostet, das zu entwickeln. Wir sind Tode gestorben, dass wir das überhaupt irgendwie hingekriegt haben und diese Molds selbst gedruckt haben. Also ich könnte die Story jetzt wahrscheinlich eine Stunde erzählen, will ich aber bewusst wieder ein bisschen durchatmen und eine Rückfrage.
Ja, mir brennt einer auf den Zungen. Also ja. Welche Eier habt ihr denn da als Vorbild genommen dann? Also habt ihr im Internet gesucht, habt ihr vielleicht eure eigenen genommen oder habt ihr euch aus eurem Kopf die perfekten Hodenkrebseier skizziert? Die wären vermutlich relativ riesig, das ist vielleicht blöd. Aber
Nee, also wir haben da tatsächlich einfach nur ganz unspektakulär schon eine Datei von der Agentur aus München gekriegt. Also ich habe den, also das haben die dann erstellt tatsächlich, weil ich kann nicht alles machen, ne? Sowas sind einfach Aktionen, die machst du 99% für Reputation und nicht für monetäre Zwecke. Und da muss ich, habe ich halt mittlerweile zum Glück die Seniority, auch härter abzukappen, zu sagen, was ich nicht mache. Und hier habe ich dann ganz klar gesagt, Leute, wir konstruieren jetzt nicht diese Eier für euch oder diese Silikoneier an sich, sondern die müssen schon von euch kommen, weil wir haben dann genug zu tun mit der Mold, die dann außenrum entstehen. Wir müssen ja negativ davon bauen. Ja. Und das war dann auch tatsächlich so. Das heißt, die haben uns dann eine Datei geliefert. Ich habe dann gesagt, Leute, die Datei sieht komplett Rotz aus. Dann mussten sie die nochmal machen. Also ich habe so viele Details, wo man sich wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen könnte.
So geil, dass am anderen Ende muss irgendein Typ gewesen sein, der über Wochen lang Eier in CAD oder was weiß ich was designt hat, bis du endlich zufrieden warst.
Tatsächlich kein Typ, sondern eine Frau.
Also eine Frau. Die wird sich jedes Mal gedacht haben, so, jetzt schick dem Typ die Eier durch, jetzt sind sie aber geil und lecker. Und dann du wieder, nee Mann, das sind so beschissene Eier.
Genau so war es. Mir ging es natürlich nur um die Form und Volumen des Ganzen und nicht um die technische Machbarkeit.
Waren die auch haarig oder waren die rasiert?
Nein, die waren tatsächlich clean. Es war okay. So, wie es sein soll in der konservativen Welt.
Ja, ja. Du sprichst mir aus der Seele. Sagt mein Arzt auch immer.
Ja. Nee, also genau. Aber wie gesagt, im Grunde genommen ist es einfach ein witziger Case, der sogar einfach echt einen guten Kern hat, ja, wo wir irgendwie mitwirken konnten. Wie ist die Sache ausgegangen, fragen sich jetzt vielleicht noch viele. Die Sache ist grundlegend gut ausgegangen, weil solange wir Menschen erreichen, was über diese großen Marketing-Giganten dann immer gegeben ist, ne, die haben da einfach Knöpfchen, dann geht das überall in die Zeitungen und sonst was. Und solange du da ein paar Leute erreichst, ist das Ziel erstmal erfüllt. Aber wir hatten uns natürlich erhofft, es gab eine Kickstarter-Kampagne, ja. Es gab eine Kickstarter-Kampagne, wo Leute dann für 250 Euro diese Eier auch kaufen konnten. Diese Arduino-Eier, irgendwelche Musiker der Welt. Keine Ahnung, wer sich gedacht hat, dass den das irgendwer kauft. Aber er hat dann natürlich, ich glaube, wir hatten 10 Bestellungen oder so. Aber wie gesagt, diese Kickstarter-Kampagne war ja nur ein Rädchen der ganzen Kampagne. Das heißt, es ist dann gar nicht so schlimm, wenn dann sowas nicht funktioniert. Aber für mich.
Trotzdem krass, dass es für mich 10 Leute auf der Welt gibt, die Eier gekauft haben.
Ja, ist doch witzig. Ich meine, klar, guck mal, du hast ja auch irgendwie Musik-Equipment oder Aufnahme-Equipment. Und da will halt irgendwer mal was Extravagantes haben, ne? Und für mich, aber gucke ich dann zurück auf diesen Case und denke mir, fuck. Richtig viel Nerven gekostet, richtig viel Arbeit gewesen, aber ich habe fucking viel gelernt, ja. Und auch wieder ein Case natürlich, den man nach außen tragen kann, wo ich jetzt sagen kann, passt, ich weiß grundlegend, wie Silicon Molding funktioniert. Kleines Insight noch, das mir dann besonders Spaß macht, wo ich Wert drauf lege. Wir wollten das ja dann in Serie produzieren, ja. Also für diese Kickstarter-Kampagne hätten wir 50 von den Dingern gebraucht. Mhm. Vergiss es, dass wir das da in unserem Labor machen. Da brauchen wir natürlich einen Partner. Ich alle Silikon-Industriefirmen in Deutschland irgendwie angerufen, Fischer tatsächlich auch, und gefragt, yo, könnt ihr uns hier mal 50 Hoden machen? Und dann siehst du, ja, wir brauchen eine ordentliche Datei, müssen uns das anschauen, pipapo. Und dann haben wir halt ein bisschen über unseren Prozess erzählt, wie wir das so gemacht haben jetzt hier in unserem Labor, weil die sich natürlich, die challengen dich immer hart. Die gehen immer davon, diese Industrieleute gehen immer davon aus, dass du keine Ahnung hast. Du bist irgendein Trottel, der irgendeine Scheiße will. Das heißt, wenn dann jemand am Telefon ist wie uns, die sagen, wir haben jetzt hier schon 4 Wochen rumgedoktert, das ist sehr selten. Und wir haben dann halt erzählt, was wir so gemacht haben und uns sind 3D-Druck und unsere eigenen Molds gedruckt. Dann haben wir gesagt, warte mal, ultra krass. Weil normalerweise in der Industrie machst du das ja irgendwie aus Sand oder sonst irgendwas und mit Negativ-Positiv-Formen oder so. Das heißt, auch hier war das dann schon wieder eine Erkenntnis, dass dadurch, dass wir das uns irgendwie zu Hause in dem Labor, also was heißt zu Hause, das ist echt schon einigermaßen das Labor, was wir da haben, da irgendwie zusammengedoktert haben, sind wir schon wieder in einen ultra-innovativen Prozess gegangen. Den, wo sich die Industrie, wo die Industrie dann schon wieder interessiert war. Und das ist dann ultra geil, ne? Weil du denkst dir, okay, irgendwie eine riesen Industriegiganten, die wahrscheinlich, was weiß ich, wie viel Silikon vergießen am Tag, hören die jetzt zu, weil du hier in der Nacht- und Nebelaktion ein bisschen rumgefuhrwerkt hast.
Weil du Eier
konstruiert hast. Das alleine hat schon seine Daseinsberechtigung, ne? Und das ist dann was, wo auch irgendwie die Emotionalität und der Spaß dazu kommt. Und dann ist mir auch kacke egal, dass man da ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt hat oder Nerven verbrannt hat. Völlig fein.
Ja, saugeil. Und es ist eine witzige Geschichte zu erzählen. Es ist auch für einen guten Zweck gewesen und wie fühlt sich's dann so an, wenn deine Eier jetzt in diesem Musikvideo zu sehen sind?
Gar nicht so gut, weil es tatsächlich nicht meine Eier sind.
Nein.
Oh Mann. Wir haben die Eier fertig gekriegt, aber wir haben die Mold nicht perfekt hingekriegt. Und du musst dir vorstellen, wenn das ein Musikvideo ist, gerade mit einer riesen Produktion, wie es von denen dann gedreht wird, dann wird ja jeder Engel gut abgelichtet. Das heißt, unsere Eier hatten einfach an einer Ecke nicht so ganz viel Volumen. Das heißt, die waren da so ein bisschen hohl, weil da die Flüssigkeit eben sich nicht richtig verteilt hat. Und deswegen haben sie dann für das Musikvideo tatsächlich doch die anderen hergenommen. Das heißt, dann kann man sich fragen, ja, war die ganze Arbeit für den Arsch? Nee, völlig egal. War völlig fein. Die waren happy. Der Kunde war glücklich. Wir waren glücklich. Die Hodentaster waren glücklich. Und alles ist gut, ne?
Ja, ihr habt dann quasi das schon von Hodenkrebs befallene Ei hergestellt. So, wo leicht.
So könnte man es.
Eigentlich genau. Hätten sie eures nehmen sollen, wenn sie die Kampagne ernst genommen hätten.
Ja, aber ja, der Wunsch ist ja immer, der Mensch, also wir versuchen im Marketing ja nicht immer nur Negativbeispiele zu machen, wie auf den Zigaretten, ja, wo du dir irgendwie einen todkranken Menschen zeigst. Das heißt, natürlich ist es hier, glaube ich, förderlicher, dass man erstmal von gesunden Eiern ausgeht in der Außensprache.
Weißt du noch, welcher Song da abgespielt wurde? War das irgendein Bekannter oder war das der?
Ja, von der war produziert über Eier. Testicle, bla bla, kannst du auf YouTube eingeben. Okay. Sitzen bestimmt alle gerade ganz gespannt vor YouTube. Ich fühle es.
Ich kann ja jetzt hier mal das bekannte Podcast-Wort Shownotes hernehmen. Ich suche euch das Video raus.
Gibt es sowas?
In die Shownotes, ja, dann kann man das unten, wenn man sich die Infos
krass zur Folge. Es gibt sogar eine Landingpage, das ist alles noch live. Wir schalten es gerne dazu, dann könnt ihr euch gerne selbst.
Dann könnt ihr euch die lustigen Eier anschauen.
Ja, geil.
Kein Wunder, ihr müsst, wenn ihr auf den Link klickt, euer Alter bestätigen und das Video ist auf Pornhub.
Ja. Ja, und die PCB noch, ne? Ich will noch ein bisschen, mir hat es auch Spaß gemacht, weil Elektronik dabei war. Also da musste ja praktisch so ein kleiner Controller rein, der diese Arduino-Dinger überhaupt steuert. Und gerade das hat Spaß gemacht, weil dann Elektronik auch noch dazu kam.
Ja, und man muss dazu sagen, das kannst du alles, ohne dass du studiert hast. Ohne dass du jedem erzählt, dass du studiert hast und
dass du Hoden studiert hast.
Nein, dass du Elektrik auch kannst. Ich meine, ich hätte an sich auch Elektrotechnik studiert, ich hätte es nicht hinbekommen.
Ja. Nee, also ich glaube gerade deswegen, weil ich nicht studiert habe, mache ich dann sowas, weil ich da eben ein bisschen naiver reingehe und Bock drauf habe.
Ja, saugeil. Ich muss ganz ehrlich sagen, so manchmal sitzt, ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, aber manchmal sitzt man noch im Büro und wartet einfach nur auf so einen Call, dass man sowas in die Richtung mal machen darf. Irgendwas Aufregendes, was nicht Excel ist. Das ist das, worum ich dich so beneide.
Ja, aber wie gesagt, das kann im Umkehrschluss auch sehr anstrengend. Also man muss dafür wirklich gemacht sein. So, ich will jetzt nicht so die Sache und die Arbeit immer zentralisieren, dass die das entscheidet, was mit mir passiert, sondern nee, ich bin eigentlich der das andere beeinflusst so und ich muss einfach der richtige Typ dafür sein oder ihr da draußen müsst einfach der richtige Typ dafür sein, weil du musst einfach fähig sein, in 6 Stunden zwischen 8 Sachen hin und her zu springen, 10 Sachen hin und her zu springen. Und gerade das macht mir Spaß, ja. Das heißt, viele leiden darunter und denken sich, oh Gott, ich habe jetzt irgendwie Aufmerksamkeitsstörungen und kann mich nicht konzentrieren. Und ich habe einfach gesagt, nee, passt. Ich springe einfach wegen diesen Aufmerksamkeitsstörungen bis in 10 Sachen hin und her und dann passt es genauso. Weißt du, am Ende kommt das Gleiche dabei raus. Völlig okay.
Okay, wie kommen dann Leute auf dich? Also ist das so, bist du der Mann für alle Sachen, quasi der Hausmeister-Service in den Startups?
Das weiß ich nicht, das weiß ich tatsächlich
nicht. Wie kommt man da dazu? Es wird natürlich ein langer Prozess sein und man macht sich immer mehr einen Namen.
Also natürlich im Grundsatz definiert es deinen Charakter, ne? Wie trittst du auf, egal wo du bist, was bist du für eine Type einfach. Und da war es mir auch schon wichtig, seit jeher natürlich irgendwie erstmal Authentizität walten zu lassen. Was ist Authentizität, könnte man jetzt da sagen. Halt einfach jetzt, ich habe mir eigentlich selten jetzt großen Blatt vor den Mund genommen. Und entweder ich bin ultra ruhig oder habe halt wirklich meine Meinung gegeigt. So. Also das fand, auch Kollegen haben das immer gesagt, so, also wenn Lex was sagt, dann ist es meistens sinnvoll so. Und sonst bin ich halt sehr ruhig gewesen. Das zum einen, das heißt, ich war da nie eben der Extrovert, der ständig jetzt irgendwie unbedingt den Raum dominieren musste. Das war ich nie. Ich glaube, das wurde schon immer von der Außenwelt sehr, sehr wohlwollend wahrgenommen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Personal Brand. Das muss ich mir ehrlich gesagt eingestehen. Also du musst dich einfach selbst zur Marke machen. Und das ist ja auch das Faszinierende bei mir wieder, was dir vielleicht auch Spaß macht und ein bisschen in die andere Richtung treibt, dass ich das nie wollte zwingend. Ja? Also ich habe es nicht immer so bewusst gemacht. Bin jetzt nicht mit einem Mikro auf der Bühne gestanden und habe gesagt, hört mir zu. Sondern ich habe einfach irgendwie mir damals gesagt, okay, ich habe so einen Style, ich habe Interessen und den versuche ich jetzt einfach so nach außen zu bringen in allem, das ich mache irgendwie so. Ja? Kennt man ja irgendwie Zukunftsthemen, irgendwie innovative Themen, viel mit 3D-Druck, viel mit Technologie, viel mit Computer. Und das alles zusammen hat mir dann einfach sozusagen oder hat anscheinend bei den Leuten dann irgendwie Eindruck hinterlassen, dass sie dann weiter mit mir sprechen und arbeiten wollen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch viel chasen, ja. Also musst einfach Bock haben, Leuten ständig zu schreiben, zu nerven. Auch mal, wenn du jetzt irgendwie einen Typen hast, den du jetzt nicht so als deinen besten Kumpel teilen, schreib nochmal 2 Monate, ey, was geht bei dir so, was geht ab? Da einfach immer auch ein bisschen Proaktivität walten lassen und auch weise entscheiden, in welche Verbindung du wie viel Energie steckst. Und LinkedIn.
Ja, LinkedIn kommen wir gleich dazu. Ich hab noch eine Frage, weil ich aus persönlichem Verständnis habe ich immer so dieses Startup-Ding im Sinn von, hey, ich habe eine Idee und dann klemme ich mich da rein und dann probiere ich die irgendwie groß zu ziehen und irgendwann mal kauft sie mir jemand ab und dann habe ich ein Leben in Saus und Braus, blöd gesagt. Aber bei dir ist es ja so, du bist ja bei so viel Teil, du nimmst dann so vielen Ideen und sowas teil. Wie kommt man denn da dazu? Also das ist jetzt so fernab von meinem eigentlichen Verständnis, was ich zuerst hatte.
Das kann ich relativ einfach beantworten, glaube ich. Und das ist folgende Antwort, dass halt, ich bin fest der Überzeugung, dass jeder Mensch nach Selbstverwirklichung strebt. Ja? Das heißt, egal wer du bist auf dieser Welt, du willst irgendwie selbst was machen. Egal was, ja, ob das jetzt morgens dein Toastbrot ist oder sonst was, mal als Grundsatzregel sozusagen. Du willst dich selbst irgendwie verwirklichen, im idealistischen Weg super individuell. Also du willst irgendwas machen, was sonst noch niemand gemacht hat, so. Und ich habe einfach gemerkt, dass wenn du anfängst, Leuten erstmal zuzuhören, was sie denn so reden, und auch einfach, wie gesagt, dieser Gesprächsanteil spielt immer eine ganz starke Rolle. Wenn du einfach mal ruhig bist und die Leute reden lässt, dann fühl dich selbst dazu zu ihren Ideen, ja. Und ich habe irgendwann angefangen, dann einfach Leuten zuzuhören, was haben sie für Ideen, dann versucht die zu validieren für mich selbst, sind die interessant oder nicht, da auch immer dann irgendwie meine Meinung mit preiszugeben und so entwickelt sich das dann, ja. Das heißt, wenn du einfach auf der einen Seite einen hohen Durchlauf an Gesprächsvolumen hast mit verschiedenen Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, dann werden sich per se auch Sachen ergeben daraus, ob das jetzt eine reine Dienstleisterzusammenarbeit ist oder wie du sagst Startup und man baut eine neue Idee. Steht für mich da nicht an erster Stelle, weil eigentlich ist auch eine Idee oder eine Serviceleistung oder auch dieses Campaigning, wie man es im Marketing nennt, sind ja auch alles kleine Ideen und Startups, ja, in einem Mikrokosmos. Das heißt, die Welt ist gar nicht so weit weg davon. Es geht immer los mit, ich habe eine Idee und ich will sie umsetzen. Fertig. Und ich glaube, dass diesen Trieb schon fast jeder in sich ein bisschen trägt.
Ja, definitiv. Also ich sage jetzt mal hier, dieser Podcast ist ja ein bisschen meine Selbstverwirklichung. Das denke ich halt wirklich. Ist
auch ein Startup. Du könntest jetzt auch rausrennen hier irgendwie in Silicon Valley und sagen, yo, Digi, gib mir 6-stellig für, weiß ich nicht, Lokalverbot.
Für einen Podcast.
Und du wirst ihn finden. Ja. Das ist auch die fucking Krux an der Geschichte. Du wirst wahrscheinlich, wenn du dir 2 Jahre gibst und ein bisschen auf Bali chillst oder, weiß ich nicht, auf Mykonos oder sonst irgendwo, dann wirst du diesen Menschen finden, der dir für Lokalverbot 6-stellig gibt.
Ich habe ihn schon gefunden, aber ich verkaufe ihn nicht.
Ach so, stimmt. Okay.
Ich bleibe mir selbst treu gegen den Kommerz.
Stimmt.
Dieser Podcast bleibt frei von Finanzierung. Okay. Dass ich unabhängig bleibe, weißt du?
Ja, das ist super. Du hältst es ganz low-key.
Ja, genau. Ja, ich finde aber auch, weil du es gerade so erklärt hast, das finde ich das herrlich angenehm an dir, dass du das nicht so in your face erzählst. Wenn du merkst, jemand ist interessiert an dem, was du tust, dann nimmst du dir die Zeit und erklärst es.
Ja.
Wenn du merkst, der andere hört zu. Aber du bist jetzt eben nicht dieser Standardunternehmer, die es jetzt einfach viel zu viele gibt, weil du vorher das Wort LinkedIn angeschnitten hast. Du bist, finde ich, auch jemand, der LinkedIn in gesunden Dosen verwendet und eben nicht ganz im Gegenteil wie die Leute, die ich so hasse. Aber wie kriegt man das hin, wenn man genau in dieser Szene unterwegs ist, wo man doch zu diesen, pardon für das Wort, zu diesen LinkedIn-Wichser werden muss, der sich so selbst in Szene setzt?
Also genau, was Gesundes ist dahingestellt, ne? Welcher Konsum von was? Aber im Zuge auf dieses LinkedIn-Geschehen, gerade wie sich es in den letzten 5 Jahren entwickelt hat, ich will hier ganz wichtig anmerken, ich bin ultra der Early Adopter. Ja, das heißt, ich habe mit 17 schon gecheckt, fuck, da ist irgendwie Musik drin, du musst dich hier positionieren und ich ziehe den Scheiß, seitdem ich 17 bin, durch. Und ich bin jetzt 30, das sind scheiß 13 Jahre, ja. Für mich ist das kein neues Game da.
Wow.
Das habe ich schon zweimal durchgequestet.
Nein. Falls Frauen zuhören, die, glaube ich, können sich jetzt nicht mehr zurückhalten. Ladies, habt euch im Griff. Dieser Mann, 13 Jahre LinkedIn-Erfahrung.
Nein, ich will damit einfach sagen, dass ich da immer sehr observativ unterwegs bin, auf jeglichen Internetgeschehnissen. Das heißt, ich versuche mich im ersten Sinne eben zurückzuhalten, zu beobachten und mir daraus ein Bild zu machen, um dann zu entscheiden, wie will ich hier überhaupt antizipieren. Ja? Und bei LinkedIn habe ich halt gemerkt, okay, passt, das ist eigentlich im ersten Sinne einfach nur deine digitale Visitenkarte. Egal, wen ich treffe, ich add den und du kannst den irgendwann wieder in 10 Jahren anhauen und sagen, yo, Bro, wir haben da irgendwann mal gechillt, ich brauche dich jetzt wieder für XY. Also es ist einfach wie mein früher das Kontaktbuch, das man im Telefon hatte, auf einer Business-Ebene. Deshalb, da ist erstmal mein Soll erfüllt, dass es rechtfertigt, dass ich darüber überhaupt antizipiere. Was jetzt darüber hinausgeht mit diesen ganzen Feeds und Selbstdarstellern, ich clash da immer noch, ne? Ich verstehe das, man wird teilweise zum Produkt, gerade auch wenn man Unternehmer hat, viele Unternehmer machen das ja, das heißt, ich habe ein Unternehmen oder ich gründe jetzt oder ich habe ein paar Mitarbeiter und dann braucht man irgendein Gesicht, das das, was die Firma macht, auch nach außen trägt. So. Das Problem ist aber daran, dass da auch eine unglaubliche Schattenseite entsteht, weil das dann einfach zu einem monopolgesteuerten Firmenkonstrukt wird. Das heißt, du wirst eigentlich zum Entertainer als Entrepreneur und deine Firma lebt eigentlich auch zu einem gewissen prozentualen Anteil durch dieses Entertainment, das du bietest, ja, durch dein Auftreten. Das heißt, das ist eigentlich wieder Thomas Gottschalk, so ein bisschen der Unternehmer. Dann auf einmal wirst du, musst du werden, kannst du werden, wie auch immer.
Passt natürlich auch, das, weil man ja nebenbei ein bisschen die Mitarbeiterin antatscht und sowas.
Das genau,
ist
Thomas genau, Gottschalk, das passt,
sehr,
genau.
Sehr, sehr gutes Beispiel.
Genau, und das ist auch das Gute, wenn du dann auch noch die Publicity um dich hast, dann kannst du das einfach machen, ohne dass dich wer an den Pranger stellt. Nein, Spaß. Worauf ich hinaus will, es kann man machen. Ich will es nicht zwingend verurteilen. Ich verstehe auch, dass Menschen das machen und machen wollen. Ich kann jetzt nur meine Sicht der Dinge preisgeben, was vielleicht auch darauf dann einzahlt, warum du mich jetzt irgendwie als jemand anderes wahrnimmst. Und das ist, dass es mir zu einfach ist. Ich habe mich ja immer gefragt, ich könnte jetzt auch, du kannst ja jetzt auch, könnte ich auch machen. Ich könnte jetzt hier irgendwie jeden Tag meine Hackfresse reinposten, irgendwelche komischen generierten Texte machen, jeden Tag posten, alle adden, alle anschreiben, irgendeine Kacke labern, dann wäre ich schon viel weiter, als wo ich jetzt bin. Will ich das? Nö. Warum? Weil du dann im Entertainment-Game bist. Ich habe mir darüber schon ein bisschen Gedanken gemacht im Vorhinein und ich habe einen ganz guten Vergleich. Es geht im Grunde genommen um Personen in der Öffentlichkeit. Und wenn du dich jetzt einfach mal ganz kurz zurückziehst und dich fragst, okay, ich habe irgendwie in meiner Kindheit Personen in der Öffentlichkeit wahrgenommen, Stars, Musiker, Schauspieler, Moderatoren, Entrepreneurs, was auch immer. Wie viele davon sind wirklich konstant über einen Zeitraum von, sagen wir mal, 30 Jahre existent geblieben, ohne dass sie irgendwann komplett in der Luft zerrissen wurden? Gar nicht mal so viele. Und das ist die Gefahr, die dann oder das Spiel, das du dann spielst, wenn du damit das Unternehmertum vermischt. Und da hatte ich einfach nie Bock drauf. Weil diese monopolgesteuerten Firmen, die nur davon abhängig sind, wie laut du da oben irgendwie rumschreist oder dich preisgibst, damit stellst du auch deine ganzen Mitarbeiter und das ganze Kollektive, den ganzen kollektiven Volk per se immer ein bisschen in den Schatten. Ich will es nicht komplett verurteilen. Du merkst ja auch, wie ich kommuniziere. Ich könnte jetzt da auch mich posten und sagen, hey, danke meine Mitarbeiter, alles super und schön. Das wäre dann ein Positivbeispiel. Wäre das noch okay? Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe immer versucht, den Weg zu finden, die Sache. Es geht immer um die Sache und nicht um mich. Es geht um die Sache, die ich mache. Es geht um das größere Ziel, um die Vision, auf die ich einzahle. Das soll im Vordergrund stehen und nicht ich. Weil so viele Leute arbeiten an dieser Sache. Und klar, man muss dann Leute auch irgendwie in Relation stellen, mal auf einem Teamfoto oder so. Das gehört alles dazu. Wie gesagt, ich will hier nicht den perfekten Weg irgendwie vorgeben oder prophezeien. Aber ich bin halt fest davon eben überzeugt, dass man einen anderen Weg gehen kann. Aber der ist halt, wie man bei mir sieht, auf jeden Fall mühsamer als der, wenn du jetzt einfach jeden Tag deine wunderschönen Ton und Lippen und Gesicht und perfekte Jawline in die Kamera hältst.
Ja, zum Glück habe ich keines davon. Aber ja, vielleicht ist es, weil du dann vielleicht auf einer anderen Ebene bist. Ich vielleicht verwende jetzt auch mal, du bist auf einem anderen Flight-Level auf LinkedIn dann. Weil bei so wie ich LinkedIn erlebe, ist es einfach nur, man ist mit den Leuten vernetzt, die man schon immer gekannt hat, sieht, wie die halt auf Instagram irgendwelche Stories vom Saufen posten und dann auf LinkedIn, dass sie jetzt ihr Scrum-Zertifikat oder sowas gemacht haben, dass es wirklich nachhaltig ihr Leben verbessert hat. Und das ist so eine Sache, wo ich mich eigentlich echt immer drüber aufregt, dieses, wo ich mich frage, die geben diesen Text ein und nehmen sich selbst noch ernst bei diesen ganzen Hashtags excited, Hashtags thrilled und so weiter. Und ich frage mich, wer das, ob wirklich jemand das so konsumiert und liest und sich denkt, oh Mann, krank, die ist jetzt Scrum Master, der ist jetzt Black Belt in Six Sigma. Geiler Scheiß, was ist das für ein kranker Typ?
Aber das ist auch immer diese Außenwahrnehmung, ne? Auch hier will ich nochmal ganz kurz relativieren und sagen, ja, passt. Im Endeffekt, wer sitzt da dahinter? Auch nur irgendein Typ, der sich denkt, passt, ich will jetzt hier irgendwas posten, weil ich einen neuen Titel habe oder einen neuen Job, gibt es in irgendein Tool ein und das Tool sagt ihm dann von den die Hashtags, weil dadurch performt der Post besser. Weil du willst natürlich immer Leute erreichen. Wenn du was postest, willst du Leute erreichen. Und dann tust du auch erstmal das, dass es besser funktioniert. Was dann da dasteht und was du jetzt gerade, wie du sagst, wahrnimmt, excited, bla bla bla, fühlt er sich wirklich excited in dem Moment? Ich weiß es nicht. Das macht er wahrscheinlich nur, dass der Post besser funktioniert. Ist das zu verurteilen? Weiß
ja,
ich nicht.
Doch. Ja. Ich hab dir hier noch einen schönen LinkedIn-Post mitgebracht. Die werde ich dir jetzt einfach mal vorlesen. Der das Ganze so ganz gut zusammenfasst. Du kannst ja dann mal sagen, was du davon hältst. Und zwar postet hier einer, den ich nicht mit Namen nenne. Gerade eben vor 5 Minuten. Ich übernehme auch den Einkauf der jungen Dame nach mir. Die Kassiererin versteht kurzzeitig die Welt nicht mehr. Die junge Dame hinter mir kann ihr Glück kaum glauben. Aber zurück zum Start. Ich gehe gerade in den Rewe Group um die Ecke. Kaufe mir einen Red Bull, in Klammern Juneberry natürlich. Und werde sofort von einer jungen Dame, in Klammern circa 85 Jahre jung, vorgelassen. Junger Herr, Sie haben es eilig und nur eine Kleinigkeit. Gehen Sie bitte vor, ich habe Zeit. Das alles mit einem breiten, freundlichen Grinsen. Ich bedanke mich, sage ihr, dass ich das sehr aufmerksam finde und zu schätzen weiß. Ich denke mir, warum nicht der Person eine Freude machen, die mir gerade eine Freude gemacht hat? Die Kassiererin zieht mein Red Bull über das Band und sagt, 1,40 bitte. Ich sage, ich übernehme auch den Einkauf der jungen Dame nach mir. Ich zahle also 11,62 Euro, was niemandem wehtut und die junge Dame kann ihr Glück kaum fassen. Die Kassiererin wirkt erst etwas verwirrt und freut sich dann mit. Wir verabschieden uns. Ich gehe aus dem Rewe und höre noch ein "Sowas erlebt man auch nicht alle Tage." Hm? Ich bin mir sicher, dass sie das so schnell nicht vergisst. Und die Kassiererin auch nicht. Und ich auch nicht. Sollte viel alltäglicher sein, meiner Meinung nach. Was mir gerade im Kopf schwirrt. Sollten wir unseren Mitmenschen nicht viel häufiger ein unerwartetes Grinsen ins Gesicht zaubern? Und wie hättest du reagiert, wenn ein Fremder deinen Einkauf übernimmt? Krank, oder?
Da muss ich erstmal einen Schluck Bier nehmen. Also, ich will ganz kurz mein Gefühl widerspiegeln, das ich hatte, während du gesprochen hast. Und zwar, kennt ihr diese Sonntage, wenn man irgendwie so noch jugendlich war an Weihnachten oder so und man muss unbedingt in die Kirche gehen und man hängt in dieser Kirche und denkt sich die ganze Zeit nur, wann kann ich nach Hause irgendwie um Glühwein zu saufen oder sonst irgendwas, muss ich irgendeine Kackgeschichte aus der Bibel anhören. Genauso habe ich mich gerade gefühlt. Ich dachte mir auch, okay, passt, wann kommt eigentlich Jesus und du wirst zum Samariter erklärt?
Ja, er wurde direkt nach diesem Post heilig gesprochen, glaube ich.
Ja, weiß ich nicht, komplett random, ne? Also klar versucht man hier irgendwie eine positive Message in einem Entertainment-Art und Weise wiederzugeben, aber ich kann das jetzt überhaupt nicht werten, weil ich so sinnlos finde.
Ich glaube, weil du vorher KI gesagt hast, sowas kann man nicht mit KI machen. Dieser Typ muss selbst da gewesen sein und hat das eingetippt, durchgelesen und abgeschickt und hat es gut gefunden. Und ja, das finde ich das Kranke an dieser Plattform, dass es diesen Hang zur Selbstdarstellung, er hat kein Ende, er nimmt kein Ende. Es gibt, ich weiß es nicht, was Leute da, ich will mir gar nicht ausmalen, wo das irgendwann endet.
Ja, und wahrscheinlich ist die Geschichte auch gar nicht so passiert.
Niemals im Leben.
Ja, also, ja, faszinierend. Also, ich will das gar nicht werten, weil ich habe einfach auch schon so viel Bullshit gesehen auf LinkedIn, dass ich mir da, also, ich will gar nicht mehr entsetzt sein über Sachen, die man da sieht. Ist muss aber auch hier wieder ganz kurz dazu sagen, es geht immer nur um Aufmerksamkeit. Ob auf TikTok oder auf LinkedIn oder auf Instagram, in diesen ganzen Socials, es geht immer nur um Aufmerksamkeit. Und wie diese Aufmerksamkeit im Endeffekt erlangst, ob das ethnisch korrekt ist, das ist in allen Bums. Hauptsache, du erreichst die scheiß Aufmerksamkeit. Aber wie gesagt, wir haben ganz am Anfang über Personal Brand gesprochen und genau mit solchen Aktionen weiß ich nicht, ob du dir damit eine Personal Brand, eine gute Personal Brand machst. Das weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Also es ist mir wirklich ein absolutes Rätsel.
Aber ja, oftmals beobachte ich auch, weil ich ja gerade vorhin über Observativ gesprochen habe, dass sich gerade diese Kohorten dann wieder sammeln. Ja, also gerade dann entwickeln sich Bereiche oder Leute, die sich dann gegenseitig ständig pushen mit ihrem Bullshit und dadurch dann wieder zu mehr Aufmerksamkeit zu mehr Aufmerksamkeit kommen, aber dann auch immer in dieser Kohorte bleiben. Ich weiß nicht, ob jeder Kohorten sind, wir sind wie so Gruppierungen ähnlicher Menschen sozusagen. Das heißt, die chillen da halt dann wie in der Sekte und pushen sich alle gegenseitig. Das hat dann noch immer noch langen keinen Externen interessiert oder so oder jemand Externes wahrgenommen. Das heißt, es ist genau wie bei diesen Coaches. Die können da ruhig ihr Ding machen. Solange es die Breite der Gesellschaft nicht wirklich ernst nimmt, ist es völlig in Ordnung.
Ja, es wird immer irgendeinen Dumm geben, der den Leuten Zuspruch gibt, leider.
Ja, ja. Aber nee, also wie gesagt, es ist eine riesen Shitshow. Ich muss, kann, will daran leider Gottes trotzdem antizipieren, aber auf eine nicht korrekte Art und Weise, aber für mich korrekte Art und Weise, ja. Wie ich schon gesagt habe. Irgendwie über irgendwelche neuen Informationen labern, die mich interessieren, über Themen, die mich interessieren. Vielleicht auch mal eine persönliche Story, was du erlebt hast, okay, aber dann eben nicht ich, sondern Sache, Sache, Sache. Sache ist geil, weil Sache ist geil und nicht ich bin geil, weil Sache ist geil.
Ja, das macht halt leider niemand so. Also.
Na, ich versuch's, aber es interessiert dann halt keinen. Das ist dann leider die Realität.
Ja, das ist das nächste, ja. Ja, ich kann ein Lied davon singen mit meinen erfolglosen TikTok-Videos von meinem Podcast.
Ja, das wird schon noch.
Hysterisch aktualisieren und die Views immer unter 1000 stehen bleiben. Deswegen folgt mir auf TikTok, Mann. Ich bin frustriert.
Ja, mach mal, wir müssen hier mit einem positiven Beispiel vorangehen und dem random Trash-Talk mehr Gewicht geben als der sinnlosen Selbstinszenierung.
Ja, genau. Weiter im Text. Weg von LinkedIn, ganz weit weg von
Zum
LinkedIn.
Zum Glück, danke.
Vielleicht auch, weil ich dich jetzt als positives Beispiel habe, was ist denn so dieses aus dieser Startup-Szene? Man lernt, kriegt ja immer durch die Presse nur diese negativen Beispiele mit, wenn mal eins durch die Decke geht, wie die Leute abheben, wie die Partys eskalieren, Beispiel Wirecard und so weiter und so fort. Und auch weil du ja in Berlin viel unterwegs warst in dieser Szene, ist das wirklich so? Kennst du Leute, die an dem Erfolg zerbrochen sind? Was ist schon krass, dass bei dir passiert in dem Zusammenhang mit deinem Job?
Boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier unsere Startup-Stories auspacken kann oder ob mich hier irgendwann
Pranger stellt. Nein, nicht eure, sondern...
Ja, aber gerade die sind die coolsten eigentlich.
Ja, dann.
Nee, also ich will das wieder ein bisschen verallgemeinern, ohne zu krass explizite Beispiele zu nennen. Aber ja, also es hängen diese Stereotype in der Gesellschaft, das habt wahrscheinlich auch ihr Zuhörer oder du auch irgendwie im Kopf, dass da irgendwie immer alles lustig abgeht und der Spaß im Vordergrund steht. Das sind so diese Stereotype und es gibt irgendwie einen Tischkicker und es gibt Mate und viel Pizza. So, das ist ja eigentlich das Erste, was man irgendwie an Startup denkt. Ich meine, ich habe die Realität vorhin ja schon ein bisschen beschrieben, ne? Es geht ganz viel um Generalismus, es geht viel um Leute, die du finden musst, die weit über ihre Grenzen hinausgehen, auch arbeitsleistungstechnisch. Und dadurch entsteht halt auch viel mehr Freundschaft auf dieser Arbeitsebene, ja. Das heißt, du bist dann einfach meistens in einem kleinen Setup am Anfang von 1 bis 5 Leuten maximal, wo du dich dann halt einfach mal mindestens ein halbes Jahr zusammenraufen musst, um überhaupt von 0 auf 1 zu kommen. Und wenn du da nicht mit den Leuten vibest, dann kann es gar nicht funktionieren. Das heißt, es lebt eigentlich nur von einem Glitch zwischen Freundschaft und Arbeit sozusagen. Und wenn du halt so einen Glitch dann hast, wo du gerade diesen manischen Arbeitstrieb dann hast, gerade noch im Zusammenhang mit viel Liquidity, wo dann irgendwie links jemand anruft, passt, hier irgendwie Runde geclosed, 10 Mille, hier 20 Mille, du verlierst auch irgendwie so die Relation zu viel Geld, ne? Wenn ich irgendwie noch zu mir gucke, wo ich irgendwie, bevor ich nach Berlin gegangen bin oder auch bei Zalando war, denkst du dir, das ist viel Geld und das passiert so und oh Gott, 1 Million ist ja so unglaublich viel Geld. Wenn du dann aber irgendwie mal in der Welt lebst und dann lernst, passt, hier gibt's irgendwie diese Angels und diese VCs, die ballern mit dem Zeug rum wie Heu, dann wird dir erstmal bewusst so, was das, wie egal das eigentlich ist auch. Also mich freut es auch immer wieder, weil mir Geld dadurch einfach unglaublich egal geworden ist, weil ich eh gecheckt habe, dass das alles ein Hoax ist, so ein bisschen, ja. Oder wie leichtgläubig damit auch umgegangen wird, sozusagen, die es haben, ja. Und wenn das dann halt zusammenkommt, Freundschaft, irgendwie manische Arbeitsweise, ein Raum und dann irgendwie noch Geld, das dir links rein und raus fliegt, dann weißt du, was daraus resultiert, ne? Und das ist einfach Partys, Spaß und crazy Geschichten so. Und da würde ich leugnen, wenn es bei uns auch irgendwie witzige Erlebnisse gab. Vor allem in meiner ersten Startup-Erfahrung, weil die einfach echt ein bisschen manisch war, so würde ich mal sagen.
Willst du im Detail ein bisschen drauf eingehen oder skippen wir das?
Naja, wir können ruhig drauf eingehen. Also wir sind ja alle reflektierte Menschen, völlig in der modernen Welt verankert. Und natürlich spielen auch Substanzen irgendwie eine Rolle, ne? Also sowohl Koks irgendwie, was halt so vor allem in der Finanzwelt irgendwie viel konsumiert wird, ist das halt auch irgendwie genauso wie in der Musikbranche, auch in der Startup-Branche einfach sehr verbreitet. Warum? Wozu brauchst du das Zeug? Das Zeug macht dir Selbstbewusstsein. Wozu brauchst du Selbstbewusstsein, um Scheiße zu verkaufen? Passt. Die drei Sachen zusammen, funkst. Ja?
Tatsächlich sehr, sehr kurz und prägnant erklärt.
Ja, ich bin da einfach straightforward, weil ich auch einfach nicht ein großer Fan der Substanz bin. Deswegen, Leute, Finger davon. Ich hasse das Zeug. Aber ich habe es halt einfach ständig um mich gehabt und auch in den Menschen um mich und auch mittlerweile eine Sensorik entwickelt, um zu bemerken, wenn hier jetzt jemand gegenüber von mir irgendwie Scheiße labert und zu viel über sich selbst und schnupft, genau. Aber auch so gibt's genauso Spaßgeschichten, ne, vom Psychedelika bis sonst was. Und ich würde leugnen, wenn ich nicht sagen würde, dass genau auch solche Momente die Ideen umso besser machen. Qualitativ weiß ich nicht, manisch ja. Also was heißt, ich will, das Wort besser ist einfach sehr breit, ne? Und aber ich will damit einfach sagen, dass gerade durch diese Momente, wo auch Alkohol einfach nur, ne? Ich will jetzt nicht an Substanzen festmachen, es kann auch einfach Alkohol sein. Du sitzt abends zusammen, wir arbeiten da irgendwie auf drei riesen Bildschirmen zu dritt und trinken einfach ein Bier nach dem anderen. Oh, geil, und dann entwickeln sich einfach Sachen, auf die kommst du im Alltag in deinem Arbeitstrott nie und nimmer. Und genau das ist ja auch dieses große Mysterium hinter Simpsons oder South Park oder so, wie solches entstehen. Und ich glaube, das sind genau die gleichen Momente. Das ist meine These. Ich weiß es nicht. Ich war da noch nie. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist meine Vermutung. Und da haben wir dann auch einfach gesagt, ne, weil du dann auch gerade dieses Abschalten sehr schwer findest. Und da hilft dir einfach sowas, dass du dann abends irgendwie ein Bier trinkst und dann sagst du irgendwann, okay, reicht, wir gehen jetzt nach Hause, bevor du dich dann noch irgendwann totarbeitest. Also man muss auch hier wieder sagen, wir haben irgendwann gemerkt, dass gerade diese Abende, wo du dann bis eins irgendwie mit vier Bier da gesessen bist, kommst du morgens in die Arbeit irgendwie um 10 und denkst dir dann, Digga, wir haben einfach 6 Stunden irgendeine Scheiße gebaut, jetzt mal wieder zurück zum Thema so ein bisschen, ja.
Das war nicht immer produktiv,
nee, aber manchmal. Das will ich damit sagen, aber manchmal, genau. Also ich auch hier wieder nicht schwarz-weiß, manchmal kommt was Gutes raus, manchmal nicht, it's a gamble.
It's a gamble. Ja, ich hätte vielleicht hinten raus noch was, dass vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen auch was lernen. Man merkt, wenn man dir aufmerksam zuhört, dass du dich gerne mal dem Fachvokabular des Startups bedienst. Und
ich habe mich eh schon zurückgehalten. Ja, ne?
Ich weiß, aber jetzt darfst du dich jetzt mal, ich lasse dich mal los von der Leine. Mich würde interessieren, weil ganz viele neigen dazu, sich hinter diesen Vokabular zu verstecken. Wenn man mal irgendwo ist, München beim Furtgehen, sagen wir mal damals, als ich noch studiert habe, wenn man irgendwo BWL-Partys geht, man hat eigentlich kein Wort verstanden, die haben eine andere Sprache geredet. Wie kann man die Jungs denn entlarven? Vielleicht kannst du ein paar Begriffe noch erklären, wo dann rauskommt, okay, der andere hat überhaupt keine Ahnung. Dass wir vielleicht mal den BWL-Justus entlarven. Wobei der BWL-Justus ist schon salonfähig geworden, den nehmen die ja auch sehr gern so ein bisschen selbstkritisch als Vorbild.
Ich habe eine ganz witzige Antwort darauf und die ist, einfach mal fragen, was heißt das denn eigentlich?
Ja, okay.
Ganz guter Move. Weil ganz viele Leute, auch ich manchmal, benutze Begriffe, wo ich weiß, die passen in den Kontext und das stimmt so. Wenn man aber mal fragt, was heißen die denn genau diese drei Buchstaben? Keine Ahnung. Also damit entlarvst du schon allein. Das ist schon mal der erste große Hint, ja.
Ich glaube wirklich, diese Frage allgemein, universell auf alles angewendet, also, würde so viele Leute aus dem Konzept bringen. Mich auch. Also jeden, wenn man irgendwann mal in der Arbeit oder mit irgendjemand so Smalltalk irgendwas sagt und einfach eine Rückfrage kommt, wo man sich erwartet, so, oh, boah, Digga, eigentlich habe ich das Wort nur so verwendet, weil es die anderen sagen.
Ja, genau das meine ich. Also einfach stumpfes Trumpf mal fragen, was heißt es denn eigentlich? Oder was meinst du damit? Oder einfach tiefer gehen. Also man kann auch, ohne das Wort zu verstehen oder diese Abkürzung zu verstehen, tiefer in den Prozess reingehen, weil es wird ja oft einfach oberflächlich gelabert. Ja, ich habe jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, es gibt USP, das ist halt das, der normalste Begriff. Also Unique, ich weiß jetzt selbst gar nicht, Unique Selling Point, unique genau. Selling Point. Unique Selling Point. Das ist der gängigste Begriff sozusagen, ne? Weil man, was heißt es? Man versucht halt irgendwie sein Produkt immer einzigartig zu machen. Dann gibt es MVP, das ganz viel verbreitet ist, das aber auch wieder 10 Bedeutungen hat. Das ist dann der nächste Arsch, ne? Es gibt MVP, das heißt irgendwie Most Valuable Product. Du kannst es aber auch genauso Minimal Valuable Product nennen. Also es liegt auch immer im Auge oder im Mund dessen, der es gerade verwendet. Da gibt es ein riesen Sammelsurium. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier ein komisches, weirdes Brain, der selbst nicht mal oft checkt, was da abgeht. Ich beobachte einfach nur, ich antizipiere und spiele es einfach mit. Ja, und genau damit kommt man auch oft durch. So, völlig egal. Aber du kannst auch tiefer fragen, ohne zu verstehen. Oder einfach mal Rückfrage stellen, was heißt das? Ja, ob jetzt MVP oder USP, ich weiß jetzt nicht, was ich hier für Hints raushauen kann noch.
Was heißt denn antizipieren?
Na, teilhaben.
Okay, ich kann es nicht erklären.
LOI gibt es auch zum Beispiel, auch ein ganz toller Begriff. Was ist ein LOI? Einfach nur ein Stück Papier, wo man irgendwas draufschreibt.
LOI, ja, krank.
Was heißt das? Weißt du, was das heißt?
LOI, Letter of Ideas, irgendwie sowas,
hätte ich gesagt. Fast, Intent tatsächlich.
Ah, Intent, okay.
Ja, also ein LOI macht man zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendeine kacke Idee so, ich suche dafür einen potenziellen Kunden, habe aber noch keine Geld oder der Kunde hat auch noch kein Geld, das zu bezahlen, weil es das Produkt wahrscheinlich noch gar nicht gibt. Dann schreibst du halt irgendwie so ein paar Papier, wo der Kunde dann draufschreibt, passt, Digga, wenn du irgendwann ein Kack-Produkt fertig hast, dann zahle ich dir auch 1 Million dafür. So. Und das ist ein Letter of Intent. Einfach nur ein Vertrag oder ein Stück Papier. Und das nennt man jetzt LOL. Toll.
Ja. Ist vielleicht auch zum Schluss ganz schön, dass man den Menschen, die zuhören, auch die Angst nimmt. Wenn da jemand Bock hat, der jung ist, im Gegensatz zu uns, der jetzt vielleicht noch am Anfang steht und sich denkt, hey, ich habe Lust auf diese Welt, die kochen auch nur mit Wasser. Das ist am Ende.
Genau, da sprichst du das Richtige an. Also man guckt diese Menschen immer an durch Medien oder so und vergöttert die und denkt sich, oh Gott, wir haben das geschafft und irgendeine heilige Gral oder die haben jetzt, weiß ich nicht, die haben irgendeinen tollen Coach oder sonst was, irgendein Geheimnis oder sind irgendwie wie Obelix in den Topf gefallen und haben da irgendwie was gesoffen. Das denkt man immer so, aber Digga, es ist alles einfach nur machen. So, also wenn man sich da auch mal ein bisschen reinresearcht und einfach alle Startup-Ideen anguckt, es geht immer los mit passt, irgendwer braucht was, du denkst dir, hey, da kann man was machen und du machst es dann einfach. Und wenn du es richtig machst, merkst du relativ schnell, ob es überhaupt irgendwen juckt oder nicht. Und dann machst du halt irgendwas anderes. Ja? Das ist eigentlich die ganze Startup-Journey. Aber primär ist nie die Idee. Das ist immer diese Illusion, in der viele in der Gesellschaft leben. Sie denken,
ich
muss eine ganz besondere Idee finden. Dies, wo die Idee sich selbst trägt schon, ja. Die Idee ist so gut, dass sie gerechtfertigt wird, auf dem Markt zu funktionieren. Das ist aber genau die Illusion, ja. Jeder hat kackgute Ideen. So, wir sind alle kreative Menschen. Uns verbindet alles viel mehr, als wir denken, ja. Viel mehr, als wir denken. Im Kern sind wir doch alle genetisch relativ gleich, ja. Und jeder hat gute Ideen. Dass aber eine gute Idee irgendwann mal schwarz auf weiß bei deinem Wirtschaftsprüfer in eine positive Bilanz endet, that's the fucking journey. And that's where the magic happens.
Ja, also es ist, wie gesagt, bei mir auch, ich hab auch immer dieses Denken im Kopf gehabt, ich brauche jetzt unbedingt eine Idee und die mache ich zu Geld, aber vielleicht braucht man einfach nur auf eine Antwort,
Frage, Hände und die machst du zu Geld,
das ist meine Antwort. Auf eine Frage, die jemand anders stellt, eine gute Antwort, vielleicht ist es das.
Ja, und mein Weg ist immer Trust the Process, also diese Wörter, die hier rumhängen oder diese Phrases, Trust the Process, das ist es einfach it so, du brauchst eigentlich nur Hände, ein einigermaßen funktionierendes Gehirn, es muss auch nicht ultra intelligent sein und ein 150er IQ haben. Und ein bisschen Auffassungsgabe natürlich, ne? Das gehört schon dazu. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jeder kann, so ist es nicht. Du musst schon irgendwie verstehen und vor allem mit Menschen sprechen können. Wenn du mit Menschen nicht sprechen kannst, dann kommst du auch nicht weiter, weil du musst einfach, im Kern eines Produkts steht ja immer ein Bedarf irgendwie gegenüber, ja? Das heißt, du hast einfach auf der einen Seite jemanden, auf der anderen Seite jemanden und wenn du diese beide Verbindungen nicht connecten kannst mit Wörtern oder sonst irgendwie, dann sieht es einfach schlecht aus, um überhaupt mal zu prüfen, ob deine Idee überhaupt irgendwer braucht sozusagen. Ne? Also ein paar Skills müssen schon zusammenkommen, aber ich bin starker Befürworter zu sagen, im Machen liegt die Macht, nicht in der Idee.
Ja, also nicht Wissen ist Macht, sondern Machen ist Macht. Das ist genau. Auch wahnsinnig tiefgründig. Also,
das ist wie alle,
es ist unglaublich. Es ist so einfach.
Stumpf ist Trumpf, sagen wir immer. Das sagen auch alle in Startup in Berlin, sagen wir immer Stumpf ist Trumpf.
Stumpf ist Trumpf. Ist noch so ein Kassenschlager an Sprüchen.
Ach Mann, jetzt saugst du mir schon wieder die Sachen raus. Nee, ich weiß es nicht. Also ich will lieber dem Stumpf ist Trumpf etwas mehr
Kontext. Ich denke mir noch Hard Work Works, ist auch sowas.
Hard Work Works. Ich tatsächlich immer mal gehört habe, jetzt will ich mich mal ein bisschen im Mittelpunkt stellen, ist Lex Works.
Ja, okay.
Das habe ich jetzt schon öfter in Berlin gehört, weil das ist auch das Interessante. Hier unten bin ich so als Johannes aufgewachsen. In Berlin haben mich auf einmal Lex genannt, warum auch immer, weil es halt kürzer und mehr convenient und cooler ist. Und dann irgendwann habe ich immer öfter gehört Lex Works und das fand ich irgendwie witzig. Weil ist auch so, das ist genau meine Superpower. Irgendwie kriege ich es irgendwie zum Funktionieren, auch wenn es kacke ist.
Ja.
Ja, andere Sprüche. Warte, lass mich noch kurz überlegen. Ich will trotzdem ein bisschen auf deine Rückfrage eingehen.
Mir würden nur so Klischee-Sprüche einfallen, die halt Leute immer auf Instagram posten. Aber mir fällt gerade auch nichts ein. Ich blende das schon aus. Für mich sind das sehr oft einfach nur Sprüchmacher.
Aber es kommen viele Sprüche. Also ich arbeite gerade an vielen Sprüchen. Warte, ich habe einen guten noch. Den habe ich aber selbst erfunden. Rather do something bad than nothing good.
Ja. Ja, der ist sehr gut.
Nee, eigentlich müsste man ihn umframen und so sagen, rather do something bad than nothing. Man müsste hier einfach aufhören. Das ist mein Vibe. Lieber mach irgendwas, auch wenn es nicht perfekt oder gut ist, anstatt dass du gar nichts machst. So, der ist besser, ja. Danke. Tschüss.
Ja, ich finde, das sind sehr, sehr treffende Schlussworte. Hm. Nichtsdestotrotz, falls jemand von euch vielleicht jung ist und Interesse hat an Startups, ihr könnt gern den Jojo auf LinkedIn adden. Er heißt da Carsten Maschmeyer. Schreibt ihn einfach seine Geschäftsidee, Geschäftsidee. Also, 13 Jahre LinkedIn.
Wenn ihr noch einen abschließenden Lacher-Hint wollt, geht mal auf mein LinkedIn und klickt mal auf die Sprechblase. Da erfahrt ihr meine wahre Identität und wer ich reinkarniert bin tatsächlich.
Da musst du noch deinen Namen sagen, weil
Carsten. Nee, schreib es in die Beschreibung.
Ich schreib es in die Beschreibung. Es wird das erste Mal sein, dass ich LinkedIn in die Shownotes packe.
Geil. Also. Nee, also meldet euch am besten bei mir, wenn ihr auch einen Goldkoffer mitbringt, sonst bitte nervt mich nicht.
Okay. Also lieber Jojo, lieber Johannes, lieber Lex, danke für deine tollen Worte. Hat echt Spaß gemacht. Danke für die kurze Exkursion in deine Welt.
Kein Problem, gerne wieder. Ich hoffe, es gibt ein Follow-up.
Es wird ein Follow-up geben, definitiv. Geil. Ich meine, du gibst sehr viel her als Person, vielleicht.
Boah, ich habe so viel zu labern. Jetzt waren wir gerade auf der Business-Ebene, ey.
Ja.
So viel zu exploren. Vielleicht beim Stammtisch, ab jetzt beim Kammer Bavaria.
Live. Ab jetzt live auf dem Stammtisch, ja. Wie gesagt, wenn euch das Ganze, das habe ich tatsächlich noch nicht gesagt, ich sag ab und zu, wie gesagt, obwohl ich es noch nicht gesagt habe, aber jetzt sage ich es das erste Mal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, wenn ihr eine Bewertung dalasst. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr das trotzdem machen, aber trotzdem nur gute Bewertungen. Und in diesem Sinne beende ich die Folge wie jedes Mal mit dem wahnsinnig tiefgründigen Satz: So zerbröselt der Keks nun mal.